Mein Name ist Clemens Bratzler, ich bin seit 2 Jahren Programmdirektor beim SWR, dort zuständig für Information, Fiktion, Dokumentation, Sportservice und Unterhaltung, vertrete den SWR in der ARD-Videoprogrammkonferenz und bin deswegen auch an der ARD-Strategie und am ARD-Programm beteiligt und für die SWR-Zulieferungen verantwortlich.
Was war so Ihr letztes Highlight, was Sie eigenhändig aufs Kiel geschoben haben?
Also ein besonderes Highlight war Ich bin Sophie Scholl. Das Projekt läuft ja noch, weil ich mit diesem Erfolg dieses Instagram-Projekts nicht gerechnet habe. Wir waren total angefixt, dass das eine gute Sache wird und dass das ein spannendes Experiment ist. Wir hatten vorher getippt, wie viele Leute wir damit erreichen. Und ich habe gesagt, wenn wir irgendwie 200.000 Followerinnen haben, wäre super. Wir sind bei über 800.000, hatten streckenweise über 900.000 und die Resonanz ist gigantisch. Das war und ist ein tolles Projekt.
Wir reden in diesem Gespräch ja über den non-fiktionalen Bereich und das ist ja für alle Sender so eine Art Zerreißprobe, weil sie ja einerseits das klassische Geschäft weiterführen wollen, weil das auch noch nach wie vor bei den älteren Zuschauerinnen und Zuschauern ja ein Magnet ist und gleichzeitig wollen sie auf die diversen Plattformen gehen. Sophie Scholl haben Sie erwähnt, ein Instagram-Projekt, das auch aufwendig produziert wurde, nicht einfach nur mit einem Smartphone und einer Person. Da stand ja ein ganzes Team dahinter, wie man das von Filmsets her auch kennt. Wie meistern Sie denn diese Zerreißprobe, die ja dann auch heißt, man muss einzelne Dinge auch beispielsweise bei Dokus vielleicht lassen, damit man die Mittel hat, auch Neues auszuprobieren?
Das ist ein echtes Umdenken für uns und ist eine Herausforderung. Das eine ist, dass unsere Mittel begrenzt sind und wir mehr Plattformen bedienen müssen. Und es funktioniert eben nicht so, dass ein und derselbe Inhalt auf allen Plattformen gleich gut läuft. Das kann in Einzelfällen funktionieren, ist aber nicht die Regel. Das heißt, wir müssen plattformspezifisch arbeiten und dann auch an der einen Stelle weniger machen, wenn wir an der anderen mehr machen. Und das wird ja dann häufig auch kritisiert. Also insofern ist das echt eine Herausforderung für uns. Wir merken auch, dass bestimmte Formate, wie zum Beispiel Magazine im Informationsbereich, in der nonlinearen Welt in der Regel nicht funktionieren. Man kann einzelne Beiträge distribuieren auf Social Media oder YouTube, aber in der Mediathek werden solche Magazine nicht nachgefragt oder auch Talkshows, auch viele Unterhaltungssendungen sind eher klassisch linear. Und
Die Sie aber gleichwohl ja weiter im Programm haben, also
ja,
auch im SWR-Fernsehen.
Wir machen, aber wir reduzieren und wir diskutieren und das ist die Gratwanderung. Uns sind alle gleich wichtig. Wir haben in der Vergangenheit vielleicht unsere Ressourcen ungerecht verteilt, dass wir sie im Fernsehbereich größtenteils für die ältere Zielgruppe eingesetzt haben. Irgendwann kam dann Funk dazu. Ist ja auch ein großer Erfolg, aber das kann nicht alles sein, sondern wir müssen die Mittel umverteilen. Es bedeutet aber auch, dass das Stammpublikum hier und da auf Dinge verzichten muss. Und da geht es um Reduktion von Schlagzahlen, dass man weniger Ausgaben von bestimmten Unterhaltungssendungen macht. Aber wir überprüfen zum Beispiel im SWR, gerade jetzt haben wir eine Arbeitsgruppe, die mal alle Unterhaltungssendungen, die wir im Regionalen machen, nebeneinander legen soll und priorisieren soll, welche müssen wir unbedingt erhalten. Welche sind nice to have und welche brauchen wir nicht mehr? Und wir werden am Ende dieses Prozesses uns von bestimmten Formaten dann auch verabschieden. Also das läuft, dieser Prozess. Und auch in der ARD-Programmstrategie haben wir ja jetzt zum Beispiel im Unterhaltungsbereich bestimmte Mindestmengen im Linearen, zum Beispiel 20 Samstagabendshows pro Jahr. Das ist das, was abgefordert wird. Momentan sind es noch mehr und es werden sicherlich mit der Zeit auch noch weniger werden.
Ich bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass bestimmte Formate in Mediatheken oder On-Demand-Plattformen nicht funktionieren, weil sie eine andere Erzählweise brauchen oder weil Sie sagten, Magazin-Elemente werden dort nicht nachgefragt. Das kann ja auch daran liegen, dass man gar nicht weiß, dass man die danach gucken kann in dem Sinne. Also wenn ich zum Beispiel einen Magazinbeitrag sehen will über eine Sprengung eines Sendemastes, gehe ich zuerst auf YouTube, weil ich weiß, da ist es garantiert. Da muss ich nicht lange suchen. Und dann gucke ich nicht in der Mediathek nach, ob es da vielleicht auch noch irgendwo denselben Beitrag gibt. Ist das nicht vielleicht so, dass die ARD-Mediathek nicht genügend vielleicht Öffentlichkeitsarbeit macht, was man wo, wann, wie sehen kann und dass das auch leicht zugänglich navigierbar ist, dass da eher das Problem ist und nicht in der Art und Weise, wie ästhetisch formatiert wird?
Also ich glaube, beides stimmt. Also dass wir da Nachholbedarf haben bei dem Punkt, wie wir die Sachen distribuieren, wie wir eine Suchfunktion gestalten, Das ist uns völlig klar. Also da arbeiten wir dran. Der SWR ist ja technischer Federführer der Mediathek und wir wissen, das Team um Benjamin Fischer in Mainz sitzend arbeitet hart daran, die Plattform schrittweise zu verbessern. Das ist als Nutzer immer schnell gefordert und oft technisch schwer gemacht. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber wir untersuchen ja sehr genau, wie Nutzerinnen und Nutzer sich verhalten und welche Inhalte sie wo suchen. Und die Mediathek ist eine Nutzungssituation, wir nennen das auch so ein bisschen Lean-Back-Situation. Man möchte dort Inhalte, die eine bestimmte Länge haben, für die man sich dann entscheidet, sei es ein Spielfilm, eine Serie oder eben auch eine längere Produktion. Und wir merken so Dinge unterhalb von, sagen wir mal, 20 Minuten, entsprechen nicht dieser Situation. Viele rufen ja die Mediathek über den Smart TV ab von der Couch zu Hause. Es ist eine andere Situation als YouTube zum Beispiel, wo zum einen natürlich die Plattform super funktioniert, die Suchfunktion sicherlich gut funktioniert und wo man aber auch kleinteiliger unterwegs ist. Also wo ich mir auch dann die Sendemastsprengung anschaue oder einen Nachrichtenbeitrag zum Thema, das mich interessiert. Solche Inhalte funktionieren dort und deswegen platzieren wir sie auch dort und die sind entsprechend nicht der Nutzungssituation in der Mediathek. Also ich glaube, es gibt eben unterschiedliche Situationen, wo Menschen unsere Inhalte nutzen und dann ist das Bedürfnis ein anderes. Ich sage auch nicht, dass Magazine gar nicht funktionieren. Wie gesagt, die Einzelbeiträge zum Beispiel auf YouTube funktionieren oft sehr gut oder wenn wir Teile davon auch in Social verwenden. Was aber nachweislich nicht ein Bedürfnis ist, ist sich bewusst, also von einer Minderheit abgesehen, in der Mediathek ein multithematisches Magazin anzugucken, was wie eine Wundertüte daherkommt. Es gibt eher eine bewusste Entscheidung für eine Doku, zu sagen, mit dem Thema Wirecard, was auch immer, möchte ich mich jetzt intensiv beschäftigen. Und dann weiß ich, jetzt kriege ich 45 Minuten da etwas geboten.
Da hilft auch nicht, das zu filetieren, sozusagen unter dem Stichwort die Dekonstruktion des Linearen, einzelne Elemente aus so einem multithematischen Magazin herauszuschneiden, das neu zu etikettieren. Und dann, wenn man jetzt, ich sag mal, Beinbruch eingibt als medizinisches Thema, kriegt man dann aus allen Landesrundfunkanstalten die besten Beiträge dazu, vom Knie bis hin zum, was weiß ich, komplizierten Bruch.
Ja, die Suchfunktion, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn Sie tatsächlich so ein Beispiel haben, wir bieten es ja auch an. Also es ist ja nicht so, dass wir diese Inhalte nicht in die Mediathek stellen. Wir werden auch, was die Magazinbeiträge angeht, versuchen, das jetzt zu optimieren. Zum Beispiel diese Investigativ-Dokus, die politischen Magazine künftig machen sollen, werden dann quasi in direkter Nachbarschaft mit den Magazinbeiträgen zu finden sein, sodass man vielleicht sagt, ach, da gibt's noch ein 7-Minuten-Stück, das möchte ich mir auch angucken. Dem Mediatheksnutzer wird nichts vorenthalten. Aber das ist dann eher so ein Mitnahmeeffekt oder wenn ich ganz gezielt zu einem Thema etwas nutze. Und die meiste Nutzungssituation ist aber eher geprägt von, ich möchte jetzt etwas streamen und suche, ob ich ein dokumentarisches, ein Unterhaltungs- oder ein fiktionales Angebot finde, was mir gefällt.
Wenn wir über die inhaltliche Machart reden, auch da verschiebt sich ja einiges. Nehmen wir die Dokumentation und Doku-Reihen. Da hat der SWR, wenn man sich Zahlen in der Mediathek, aber vor allen Dingen auch nach wie vor auf YouTube anguckt, ja auch größere Erfolge. Sie haben Polizistinnen und Polizisten in Mainz begleitet.
Die Nachtdienste sind für mich persönlich immer am spannendsten. Dann ist natürlich der Adrenalinpegel immer hoch. Wenn Sie jetzt nicht
Sie
gehen,
Ihre Jacke nicht.
Landen Sie bei uns im Gewahrsam. Hä?
Im Beruf ist der Tod für uns fast alltäglicher Begleiter.
Ich habe Tod als Thema quasi erst kennengelernt in meinem Beruf.
Es gibt, die läuft auch gerade, eine Serie SOS, wie dort auch Pflegekräfte und Ärzte arbeiten in einem Klinikum in Stuttgart.
Natürlich habe ich Angst, was falsch zu machen. Also ich glaube, das ist ganz menschlich.
Fühle den Puls. Der SOS Großstadtklinik.
Verantwortung haben wir zu jeder Minute.
Das ist einfach kein ganz normaler Beruf. Das ist schon ein großer Bestandteil meines Lebens.
ARD Mediathek.
Was mir persönlich dabei auffällt, ist, das ist ja ein Trend aus der Zielgruppe für die Zielgruppe erzählt. Also die Perspektive ändert sich. Da kommt nicht der Reporter und recherchiert, sondern der Stoff lebt sozusagen im eigentlichen Milieu, um das es geht. Wie gehen Sie denn mit dem Trend um, der dann damit einhergeht, dass dort sozusagen die kritische, die ganz klassisch auch mit Kritikern oder sogenannten Expertinnen, Experten besetzten Ebene angeht, dass die aus dieser Machart letztlich herausfliegt, die wird ja verdrängt dadurch. Wird das Angebot dadurch, sagen wir mal, vielleicht auch unjournalistischer?
Wir diskutieren das sehr intensiv zusammen. Also zum Beispiel, Sie sprachen das Beispiel Nachtstreife an, wo wir über 6 Folgen Mainzer Polizistinnen und Polizisten letztlich beobachten und aus deren Perspektive den Alltag darstellen und gar nicht kommentieren. Und natürlich gab es die Frage, es gibt doch so viel Kritik auch am Verhalten der Polizei. Es gibt so viel Hintergrundinformationen, die wir auch noch liefern müssten. Das kommt da nicht vor. Das war eine Diskussion. Wir haben aber am Ende gesagt, für diese Doku entscheiden wir uns für diese Perspektive. Es wäre schlimm, wenn wir nur noch sowas machen würden. Machen wir aber nicht, sondern das Thema Polizei findet auch nach wie vor in anderen Dokus statt. Wir haben dann auch zeitgleich eine Sendung gemacht, die sich kritisch auch zum Beispiel mit Polizeigewalt beschäftigt. Also ich glaube, man muss davon wegkommen, dass man sagt, ich versuche in dieser einen Doku das quasi von allen Perspektiven aufzuzeigen. Weil wir auch von jüngeren Nutzerinnen und Nutzern oft hören, wir wollen erstmal sehen, wie sieht der Alltag aus, wir wollen unser eigenes Bild uns machen. Wenn wir dann interessiert sind, liefert uns die anderen Informationen. Und auch das ist ein Weg, den wir beschreiten, zu sagen, wir haben zum Beispiel so eine Doku-Serie. Und wer dann mehr wissen will, bekommt zum Beispiel im Netz ergänzend auch noch andere Hintergrundinformationen. Also wir haben diesen Anspruch nach wie vor. Man darf ihn nur nicht in jeder Einzelsendung komplett von uns, glaube ich, verlangen, weil dann könnte man keinem gerecht werden.
Mhm. Haben Sie eigentlich schon Erfahrung, ob diese, man sagt ja dann, authentischere Machart bei Doku-Serien tatsächlich auch kompatibel ist? Das ist ja auch Ziel der Programmreform, Programme zu schaffen, die sowohl in der Mediathek mit den Macharten dort gut laufen, als auch im klassischen Programm. Ob das vom klassischen, damit ja auch älteren Publikum angenommen wird? Also geht diese Wette, man produziert etwas eigentlich fürs Netzgemachte mit den Erzählweisen, geht diese Wette auf, dass das dann auch im klassischen Fernsehen weiter funktioniert?
Wir machen positive und negative Erfahrungen. Das ist sehr unterschiedlich und man braucht teilweise auch ein bisschen langen Atem. Ich nehme mal ein Beispiel, was nicht von uns stammt, aber Feuer und Flamme beim WDR ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Docutainment-Serie, nennt man es vielleicht. Also im Prinzip auch aus der Perspektive der Feuerwehr bei den Einsätzen mit aufwendiger Kameratechnik, man ist nah dabei, auch komplett O-Ton erzählt, ohne Sprechertext. Eine ungewöhnliche Machart. In der Mediathek mittlerweile ein großer Renner. Im WDR-Fernsehen inzwischen auch erfolgreich, aber es hat lange gedauert. Das war am Anfang überhaupt nicht so. Und das zeigt, dass das Fernsehpublikum häufig ja so seinen Ritualen und gewohnten Erzählweisen nachhängt und man auch Geduld braucht, damit sich auch dieses Publikum auf was anderes einlässt. Da hat es funktioniert, aber erst in den späteren Staffeln. Wir haben es bei der Nachtstreife gemerkt, dass wir da im Fernsehen nicht die Reichweiten hatten, die wir uns erhofft haben. Oder jetzt auch bei Großstadtklinik, was wir um 21 Uhr montags senden, nach einem gut laufenden Gesundheitsmagazin, dachten wir, das passt. Sehen wir schon, dass dieses ältere Publikum, was da ist, dann mit dieser Erzählart fremdelt. Und das müssen wir aushalten. Man wird sehen, ob sich da auch Sehgewohnheiten verändern. Aber man kann, glaube ich, nicht immer den Kompromiss suchen, der dann irgendwie allen gerecht wird. Insofern nehmen wir dann auch eine schlechtere Quote im Linearen in Kauf.
Nun ist ja diese Entwicklung, wie sich Dokumentarfilme oder dokumentarische Formate gestalten, ja sehr stark auch technikgetrieben. Also dieses Rundum mit Kameras beobachten, Jahrtausendwende mit Big Brother, jetzt ein anderes Format, also gar nicht so sehr dokumentarisch, aber dann doch irgendwie authentischer. Sehen Sie noch andere Dokumentartrends, die, also Drohnen ohne Ende sind natürlich eingesetzt worden mittlerweile, aber was ist so der nächste heiße Scheiß auf dem Gebiet des Dokumentarfilms, was ich dann möglicherweise auch in Mediatheken testen lassen kann?
Also es gibt, glaube ich, so zwei Trends. Das eine ist, was Sie so skizzieren, ist ja diese High-End-Doku, also wirklich optisch opulent mit aufwendigster Kameratechnik umgesetzt, was gerade bei historischen Dokus, also dort, wo Inszenierung auch eine Rolle spielt. Und das ist aber, finde ich, oft auch darüber diskutiert, Dokumentation soll authentisch sein. Also wenn ich eine historische Doku mache, kann ich natürlich, oder muss ich zum Teil auch Reenactment machen. Also ich glaube,
also so Szenen nachstellen
oder Doku-Dramen, das ist schon ein Trend. Und es ist natürlich immer die Grenze da erreicht, wo man dann das Gefühl hat, hier wird nicht mehr die Wirklichkeit dargestellt, sondern eine fernsehgerecht verdichtete Wirklichkeit. Das ist echt, finde ich, eine Gratwanderung.
Stichwort Lovemobile.
Lovemobile ist ja ein Skandal gewesen, wo im Prinzip die Dokumentarfilmerin dann nachträglich zugegeben hat, dass alle Protagonistinnen und Protagonisten gar nicht authentisch waren, weil man natürlich erstmal an alle angefixt und dachte, so nah dran zu sein an so einer Prostitutionsszene, wie es sie da entlang von Landstraßen irgendwo in Niedersachsen gibt, das haben wir noch nie gesehen, ja, und es war leider nicht echt. Also so einerseits fiktionale Sehgewohnheiten dann gerne auch im Dokumentarischen verlängert zu bekommen. Ich glaube, da gibt es eine Grenze, deswegen glaube ich, ist schon der Trend eher das, was wir sehen, diese wirklich wieder stärker begleitende, sich zeitnehmende Dokumentation, wo man also nicht immer verdichtet, sondern wo man auch länger mit der Kamera dabei ist. Ich finde, der Erfolg der Doku-Serie über Kevin Kühnert zeigt es ja, wo man über 6 Folgen einen Politiker beobachtet. Klar, da findet auch Inszenierung statt. Wahrscheinlich inszeniert er sich auch selbst. Aber man nimmt sich sehr viel Zeit. Ja. Ja, mit Sicherheit. Aber man nimmt sich sehr viel Zeit.
Er will eine SPD, die anders ist.
Kevin Kühnert, Kanzlerkandidat.
Damit diese Partei wieder das ausstrahlt, was sie verdient auszustrahlen.
Kevin Kühnert, der User-Vorsitzender ist bei uns.
Kevin Kühnert.
Kevin Kühnert.
Kevin Kühnert.
Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
3 Jahre in der Umsetzung und dann für den Zuschauer, die Zuschauerin auch über 6 Folgen. Und man kriegt einen Einblick, der einem nochmal einen ganz anderen gibt, als wenn ich das verdichte. Und ich glaube, diese auch Echtzeitexperimente, sowas sehe ich schon noch als weiteren Trend an. Und eben das Erzählen aus anderen Perspektiven heraus, Themen aus einer Zielgruppe heraus erzählen. Das müssen nicht immer nur Polizistinnen und Polizisten sein, die sozusagen selbst auch ihre Perspektive darstellt und das möglichst unkommentiert und nicht bewertet.
Kommen wir, Sie haben die Kühnert-Dokumentationsreihe oder Porträtreihe, ist es ja eigentlich eher angesprochen, die vom Norddeutschen Rundfunk kam. Dort konnte man etwas sehen und Sie sind ja für die Mediathek, also der SWR ist ja Federführer in der ARD, was die Mediathek angeht, damit auch zuständig. Es stand der erste Teil der Kühnert-Reihe, es waren glaube ich 6 Teile, auf YouTube. Und nicht mehr die ganze Serie, sondern am Ende gab es dann einen Hinweis, wenn ihr die weiteren Folgen sehen wollt, hier klicken, weiter in die ARD-Mediathek. Das ist die sogenannte Rückführungsstrategie. Also die ARD bemüht sich, Leute von YouTube, wo man massig Material reingeschoben hat früher, auf die eigene Plattform zu holen, die mehr sein soll inzwischen als ein digitaler Videorekorder, sage ich jetzt mal. Also eine Plattform, um Programm nachzuschauen. Hegen Sie tatsächlich realistisch die Hoffnung, dass sie es schaffen, das Publikum, das man über Jahre daran gewöhnt hat, dass man auf YouTube auch alles findet, auf die eigene Plattform umzulenken am Ende?
Was heißt, hegen Sie die Hoffnung? Ich halte das für essentiell, sich nicht abhängig zu machen von Drittplattformen. Ich gebe zu, dass wir lange Zeit eine andere Strategie gefahren haben.
War das ein Fehler?
Würde ich, ja, was Fehler finde ich immer, also...
So wie die Zeitungen hatten ja, sprechen ja inzwischen auch von einem Geburtsfehler ihrer Geschichte, was das Internet angeht, dass sie jahrelang kostenlosen Content veröffentlicht haben und jetzt plötzlich dafür Geld wollen im Netz. Und genauso könnte man ja sagen, war es ein Geburtsfehler, beispielsweise von öffentlich-rechtlichen Anstalten zu sagen, komm, wir schieben mal unsere ganzen schönen Inhalte auf Plattformen wie YouTube.
Ich sehe es nicht ganz so schwarz-weiß, weil es tatsächlich, finde ich, eine differenzierte Betrachtung ist. Ich denke, zunächst mal ist unsere Aufgabe, möglichst die gesamte Bevölkerung zu erreichen. Und wenn bestimmte Teile der Bevölkerung sich nur noch oder hauptsächlich auf bestimmten Plattformen bewegen, dann sollten wir ihnen die Chance geben, dass sie unsere wertvollen Inhalte dort finden und wir diese Plattformen nicht privaten Anbietern überlassen. Insofern bin ich nach wie vor auch ein Anhänger derer, die sagen, ja, wir müssen auch Inhalte durchaus für Drittplattformen produzieren. Wichtig ist, dass erkennbar ist, dass sie von uns sind. Das ist wichtig. Da haben wir am Anfang vielleicht nicht genug Wert drauf gelegt. Und dass die Leute sehen, okay, das wird von einem Rundfunkbeitrag finanziert, so.
Das war bei Funk am Anfang so ein bisschen versteckt, dass das als
ARD-ZDF... Ja, aber am Anfang hat man so gedacht, ach, ist vielleicht uncool. Inzwischen hat man festgestellt, es wird auch bei jungen Leuten durchaus als Qualitätsmerkmal angesehen und deswegen ändern wir das. Also das finde ich am allerwichtigsten, dass der Inhalt mit uns verbunden wird. So, dann trotzdem wissen wir, eine Drittplattform wie auch YouTube kann jederzeit die Modalitäten, den Algorithmus ändern, ob die Inhalte dann noch so verbreitet werden oder irgendwie runterpriorisiert. Das wissen wir nicht, haben wir nicht in der Hand. weshalb wir uns davon nicht abhängig machen können. Deswegen sagen wir, muss trotzdem die Strategie sein, die Erstplattform in unserer eigenen Hand so stark wie möglich zu machen. Das ist schwierig und ich würde nicht von einem Fehler reden, aber wir sind spät dran. Ja, wir haben sehr lange gebraucht, bis wir die Mediathek auch in einen Zustand gebracht haben, dass sie wirklich konkurrenzfähig jetzt mehr und mehr wird. Und YouTube
also auch technisch.
Auch technisch, Power, ja. Ich meine, YouTube ist natürlich eine Plattform. Gut, da sitzen, weiß nicht, wie viele Techniker, die diese Plattform seit Jahren machen. Das ist natürlich auch ist ein unklar David gegen Goliath, ja. Und natürlich auch ich als Nutzer weiß, das ist die einfachste Geschichte, was zu finden, die Empfehlungen, Dinge zu abonnieren. Das kann man kaum aufholen und wir untersuchen im Moment sehr intensiv, für welche Inhalte sind Nutzerinnen und Nutzer bereit, auch die Plattform zu wechseln und zu uns zu kommen. Und bei Fiktion zum Beispiel oder auch hochwertiger Doku sind sie bereit. Wenn es um einzelne Nachrichten oder Servicebeiträge geht, sind sie nicht zwingend bereit, die Plattform zu wechseln. Und dann wäre es ein Fehler zu sagen, das gibt es dann nur noch in der Mediathek. Also wir werden eine differenzierte Strategie fahren und das Beispiel, was Sie nannten, eine Folge gibt's. Dann, wer weitersehen will, muss die Plattform wechseln. Das ist jetzt genauso ein Versuch zu schauen. Und man sieht auch bei dem Beispiel, dass das funktioniert hat, dass, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber doch eine erkleckliche Zahl von Nutzerinnen und Nutzern dann auf die eigene Plattform gewechselt hat. Und wir probieren, wie gesagt, verschiedene Strategien, verschiedenen Genres gerade aus, weil wir uns nicht komplett abhängig machen werden, aber es wird nicht so schwarz-weiß sein, dass wir sagen, irgendwann gibt es nur noch Inhalte auf den Erstplattformen.
Sie haben jetzt die Millionengrenze geknackt bei den personalisierten Zugängen in die ARD-Mediathek. Ist das etwas, wo Sie sich noch mehr erhoffen oder ist das schon, sagen wir mal, ein Fund, mit dem Sie wuchern können? Und wie wollen Sie das, die Anschlussfrage gleich mit dran, den Zuschauerinnen und Zuschauern schmackhaft machen, sich dort einzutragen, weil der Trend geht ja eher dahin, dass man eigentlich nicht erkannt werden will.
Ja, also erstmal ist es wächst, ich glaube es sind 1,3 Millionen inzwischen und wer den Login nutzt, merkt natürlich auch, welche Vorteile er oder sie hat.
Nennen Sie die kurz.
Naja gut, man kann wirklich die Nutzung personalisieren, man kann dann wirklich device-unabhängig weiterschauen, man bekommt jetzt schrittweise auch mehr Inhalte empfohlen, die passen. Es wird im nächsten Jahr eine Möglichkeit geben, regionale Inhalte zu bekommen, also der Mehrwert wird immer größer. Und wir arbeiten ja an einem sogenannten ARD-Login. Das heißt, im Prinzip ist die Vision, dass man sich mit dem Login für alle Plattformen anmeldet. Audiothek, Mediathek. Also man im Prinzip damit auch plattformübergreifend Inhalte passgenau bekommt. Wir haben da kein kommerzielles Interesse dran. Wir werden die Daten auch anders als andere Anbieter in keinster Weise kommerziell nutzen. Aber wir versuchen dem Nutzer zu zeigen, du kriegst damit ein noch besseres Angebot. Und ich hoffe, dass da mehr Leute noch von gebraucht haben. Für uns hat es auch den Effekt, dass wir natürlich stärker auch sehen können, okay, was interessiert einen Nutzer, der sich für
einen
als Marktforschungstool. Insofern hat es für uns auch einen Wert, aber in erster Linie glauben wir, dass wir passgenauere Angebote machen. Deswegen machen wir dafür nicht aktiv Werbung, aber versuchen Leute zu überzeugen. Und die Wachstumsraten sind auch so, dass jetzt im Moment erstmal kein Anlass besteht, das daran zu zweifeln, dass das auch viele machen werden. Ja.
Sie haben nicht nur tatsächlich die Mediathek inzwischen entdeckt als Videorekorder nachträglich, um sich das anzugucken, was man verpasst hat oder zeitsouverän zu nutzen, sondern Sie haben auch Web-Only-Formate drin. Sie wollen das ausbauen und killen damit dem Fernsehen die Premierenfunktion. Das kann man schon so sagen. Ne? Also das Fernsehen ist jetzt nicht mehr sozusagen das Leitmedium. Und hier ziehen wir den Vorhang auf und ihr seid jetzt alle wie um ein Lagerfeuer geschart dabei, wenn wir euch zum ersten Mal einen Film zeigen.
Wobei, das stimmt nicht ganz, weil zum Beispiel der Tatort immer noch Premiere
ja, von 2015. Aber Sie sägen an dem Ast, an dem linearen Fernsehast. Ist das innerhalb der ARD diskutiert, dass man möglicherweise mit selbst dran schuld ist am Tod des linearen Fernsehens?
Also es wird darüber diskutiert. Ich sehe es nur nicht so. Also ich betone, wir reden jetzt sehr viel über Mediathek und Nonlineares, weil wir da so einen großen Nachholbedarf haben. Uns ist die Bedeutung des linearen Verbreitungsweges, das gilt ja fürs Radio, auch vielleicht sogar noch stärker, dass wir alleine im SWR-Sendegebiet, zum Beispiel mit unseren Radiowellen, jeden Tag 7 Millionen Menschen erreichen. Also das ist ein Wert, den wollen wir nicht absägen. Wir müssen nur konstatieren, dass die Gewohnheiten sich beim Fernsehen
verändern. Aber sie müssen nicht zuerst zeigen, das ist Quatsch. Also da zeitgleich etwas zu zeigen, da sind sie auch bei den jungen Zuschauern.
Ja, es gibt ja verschiedene Varianten. Es ist, ich weiß nicht, wo der Nachteil jetzt liegt für zum Beispiel ein lineares Publikum, wenn eine Serie schon eine Woche vorher in der Mediathek ist. Man kann ja trotzdem, wenn man sie lieber linear schaut, dort schauen. Also die Frage ist, enthalten wir irgendjemandem etwas vor, ja? Und es gibt
der Glanz des Fernsehens wird dadurch geringer, dass man denkt, das ist das Abspielprogramm der Mediathek.
Ja, und umgekehrt kann man sagen, die Mediathek darf auch nicht das so ein Wiederholungsprogramm des linearen Fernsehens sein.
Nee, zeitgleich sein. Zum Beispiel.
Also, ja, gut, aber was heißt zeitgleich? Also jetzt nehmen wir zum Beispiel, wir haben bei den Mittwochsfilmen, die sind, glaube ich, 5 Tage vorher in der Mediathek. Und dann finden das Publikum die dort. Das hat sich jetzt bei der linearen Quote in keinster Weise negativ bemerkbar gemacht.
Nee, es geht um das Image, ne? Also, ja, dass man langfristig
an dem... Gut, aber die Frage ist ja, es wird ja immer so ein Paket gedacht. Wir veröffentlichen ja schon zeitnah. Und aber zum Beispiel, es gibt dann eben das komplette Boxset einer Serie auch komplett für die Mediatheksnutzung. Da warten wir jetzt nicht ab, bis im Fernsehen irgendwann die letzte Folge
bei Netflix passiert ist. Das. Na, die sind inzwischen klüger geworden und machen so Doppelfolgen und dann die nächste Woche geht's weiter. Ne?
Ja, ich weiß, wenn man es schafft, also wenn Produkte, sag ich mal, dann es schaffen, dass sie so... dass Leute so heiß darauf sind, dass sie dann auch sagen, wir warten Woche für Woche, kann man das machen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass wir so Wege gehen. Ich finde nur, also sie werten es jetzt immer so ein bisschen. Es geht am Ende... Ich
provoziere sie einfach.
Ja, sie provozieren. Aber ich empfinde es als Wertung. Ich sehe es so, wir müssen die Dinge verzahnen. Es wird Dinge geben, die werden wir nur für die Mediathek machen. Es gibt auch nach wie vor Dinge, die eigentlich nur fürs Lineare sind, auch wenn sie vielleicht in der Mediathek zu sehen sind. Es gibt Dinge wie den Tatort, wo wir sehr viel Wert drauf legen, dass dieses Event Sonntag 20.15 Uhr eines bleibt, wo es keine Vorabveröffentlichung gibt. Also ich glaube, es sind abgestufte Antworten und es geht nicht darum, nur noch ein unattraktives lineares Programm zu machen. Aber man muss schon auch sehen, wenn sich Nutzungsverhalten ändert, dass bestimmte Dinge möglicherweise auf der einen Plattform besser aufgehoben sind als auf der anderen.
Aber sie ändern sich ja nicht automatisch, sondern weil sie mit dran drehen. Das ist ja das, was ich meine, dass sie vielleicht die Ursache sind für ein anderes Nutzungsverhalten, wenn sie dem linearen Fernsehen sozusagen den Glanz abgraben.
Ja, die Frage wäre jetzt, an welcher Stelle graben wir ihm den Glanz ab?
Weil man eben eine Woche vorher schon das kriegt, was man eigentlich eine Woche später auch sehen könnte, weil es keinen Aktualitätendruck gibt.
Also ich würde deshalb widersprechen, weil wir jetzt die Beobachtung machen, dass es dann oft auch so ist, es läuft die Woche vor, es gibt die erste Presseberichterstattung, Leute fangen an, das zu gucken, empfehlen das weiter, ja. Ich habe oft schon meinem Vater, der eher linear guckt, gesagt, ich habe das gesehen in der Mediathek, wenn das am Mittwoch läuft, schau dir das an. Also ich würde widersprechen zu sagen, dass das automatisch dem anderen Medium den Glanz gibt, ob das Thema Premiere ist ja ein Unterschied, ob etwas jetzt eine Woche in der Mediathek ist oder ob es altes Zeug ist, was seit 3 Jahren irgendwo schon versendet wird. Ich glaube, das kann das Publikum schon unterscheiden. Das Ziel muss eigentlich sein, die beiden Ausspielwege optimal miteinander zu verzahnen und auch die Kraft beider Ausspielwege zu nutzen. Nicht umsonst, Sie sagen es ja, Netflix hat in Frankreich eine Sendelizenz beantragt, weil sie wissen, dass das Lineare auch eine Kraft hat. Wir haben beides und es geht, glaube ich, darum, die Wege zu finden, wie kann man die Inhalte so auf beide Plattformen kriegen, dass sie sich gut ergänzen. Und wir probieren da vieles aus. Also es ist im Moment noch nicht gesagt bei allem, wie es dann künftig läuft. Wir experimentieren.
Vielleicht abschließend 2x2, mit welchen 2 non-fiktionalen und 2 fiktionalen Inhalten wird denn der SWR 2022 dazu beitragen, dass Menschen im Idealfall die ARD Mediathek anwählen?
Ich fange mal mit einem an, der beides ist. Wir werden im März einen großen crossmedialen Themenschwerpunkt Unser Wasser machen zum Kampf um Wasser gegen Wasserknappheit, Wasserrechte, ein investigatives Projekt von Daniel Harrich, mit dem wir auch schon Meister des Todes gemacht haben zu Waffengeschäften. Und das ist etwas, auf das ich mich wirklich freue, weil es alles bringt. Es wird eine Doku-Serie für die Mediathek geben. Es wird auch im Social-Media-Bereich Inhalte geben. Es wird Publikumsaktionen geben und es wird eine große fiktionale Erzählung geben mit wahren Hintergründen prominent besetzt, die linear wie auch in der Mediathek läuft. Und die Hoffnung ist schon, in dieser Ballung sozusagen der Formate dann beide Publika, sage ich mal, oder alle Publika auf unterschiedlichen Plattformen für ein Thema zu interessieren, was jetzt nicht so im Vordergrund steht, aber wo es wirklich sehr spannende, auch investigative Erkenntnisse gibt. Das ist sozusagen beides, Fiktion und Nicht-Fiktion, weil das für den SWR tatsächlich auch oft ein Weg ist, Hybrid-Themen umzusetzen. Und ein zweiter fiktionaler Beispiel ist das durchstoßene Herz, die erste fiktionale Umsetzung der Flugschaukatastrophe von Rammstein. Sehr, sehr aufwendiger Fernsehfilm, auch ein Wagnis, weil man natürlich immer Angst hat, da in einen irgendwie Katastrophenfilm irgendwie zu schlittern. Das glaube ich, nach allem, was ich gesehen habe, dass das nicht passiert. Das wird sicherlich auch große Aufmerksamkeit nach sich ziehen. Und vielleicht als letztes Beispiel noch eine Doku-Reihe. Ich habe über Kühnert gesprochen, da wussten wir noch nicht, dass Kühnert so erfolgreich wird, aber wir haben eine Reihe in Mache, 100 Tage, die Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker in Berlin, jetzt begleitet 100 Tage nach der Wahl, sehr dicht, persönlich, beobachtend, was passiert da auf politischer Ebene, aber auch privat. Und auch das wird hoffentlich in der Mediathek Aufmerksamkeit bekommen.
Wen haben Sie da begleitet?
Es ist eine große Spannbreite von jüngeren und schon etwas etablierteren. Also der prominenteste ist Lars Klingbeil, der ja jetzt eine möglicherweise SPD-Vorsitzender wird, auf jeden Fall jetzt schon dann doch in der vorderster Front steht, der aber eben bereit war, auch sich in diese Weise jetzt über 100 Tage von uns, von der Kamera beobachten zu lassen. Aber es ist auch Johannes Vogel, der Generalsekretär der FDP von NRW dabei und auch weniger Prominente. Also wir haben eine Mischung gemacht aus schon etwas etablierteren Namen und weniger etablierten. Ja.
Vielen Dank für das Gespräch und toi 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 dann für den weiteren Boost bei der ARD Mediathek. Vielen Dank.
Clemens Pratzler, Programmdirektor des SWR und zunehmend natürlich auch jemand, der für digitale Plattformen mit Sorgen muss. Dankeschön.
Danke Ihnen fürs Interesse. Vielen Dank.